66.
1889. Die Waffen nieder. Bertha von Suttner. 23 Jahre nach König Grätz, im Herbst des Jahres 1889, veröffentlichte die Österreicherin Bertha von Suttner mit 46 Jahren den pazifistischen Roman »Die Waffen nieder«. Das Buch erregte großes Aufsehen und machte Bertha von Suttner zu einer der prominentesten VertreterInnen der Friedensbewegung. Sie beschrieb in ihrem Text die Schrecken des Krieges aus Sicht einer Ehefrau und traf damit den Nerv ihrer Gesellschaft, die zu dieser Zeit in heftigsten Diskussionen über den Militarismus und den Krieg an sich begriffen war. Das Buch wurde Bertha von Suttners größter literarischer Erfolg. Es erschien in 37 Auflagen und wurde in 12 Sprachen übersetzt. 1905 wurde Bertha von Suttner als erste Frau mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Bertha Sophia Felicita stammte als gebürtige Gräfin Kinski von Fjenitz und Tettau aus einer böhmischen Adelsfamilie. Ihr Vater, Franz Josef Graf Kinski von Fjenitz und Tettau, der vor ihrer Geburt im Jahr 1843 im Alter von 74 Jahren starb, war General gewesen, ihr Großvater mütterlicherseits Hauptmann der Kavallerie. Bertha wuchs bei ihrer Mutter Sophie Wilhelmine im aristokratischen Umfeld der österreichisch-ungarischen K&K-Monarchie auf. Als Kind und Jugendliche lernte sie mehrere Sprachen, beschäftigte sich mit Musik und reiste viel. Damals wäre Bertha gerne ein Junge gewesen und mit dem Schwert in den Kampf gezogen. In ihren Memoiren beschreibt sie sich selbst als ehrgeiziges und schwärmerisches Kind, das in der Welt des Adels seinen Platz finden wollte. Weil eine Karriere als Heldenjungfrau nach dem Vorbild Jeanne d'Arcs nicht möglich war, begnügte sie sich mit guten Noten, um der Umgebung Bewunderung abzuzwingen. Als junge Frau war Bertha von Suttner dreimal verlobt. Zuerst 18-jährig mit dem reichen Bruder von Heinrich Heine. Diese Verlobung löste Bertha selbst wieder auf, angeblich weil sie sich nach dem ersten Kuss so geekelt habe. Das zweite Mal im Alter von 25 Jahren mit einem Heiratsschwindler in Paris. Bei der dritten Verlobung war Bertha 29 Jahre alt und ihr Verlobter ein Prinz. Dieser war allerdings offenbar psychisch labil und verstarb auf einer Seereise nach Amerika. Ziemlich aufregende junge Jahre also für Bertha. Nachdem das ererbte Vermögen ihres Vaters, nicht zuletzt aufgrund der Spielleidenschaft ihrer Mutter, weitgehend aufgebraucht war, nahm Bertha 1873 eine Stelle als Gouvernante bei dem Industriellen Karl Freiherr von Suttner in Wien an und erteilte den vier Töchtern der Familie Unterricht in Musik und Sprachen. In dieser Zeit verliebte sich die mittlerweile 30-jährige Bertha in den um 7 Jahre jüngeren Arthur Gundakar von Suttner, den jüngsten Sohn der Suttners. Die Familie von Suttner sah es allerdings gar nicht gerne, dass der junge Herr Umgang mit einer Angestellten pflegte. Bertha wurde entlassen. Familie Suttner kümmerte sich allerdings um eine neue Stelle für sie und so wurde Bertha 1876 für kurze Zeit die Sekretärin von Alfred Nobel in Paris, dem reichen Industriellen, der das Dynamit erfunden hatte. Hier kam Bertha zum ersten Mal mit der Friedensbewegung in Berührung, die dann in ihrer zweiten Lebenshälfte zum zentralen Thema werden sollte. Alfred Nobel, eine durchaus ambivalente Persönlichkeit, war davon überzeugt, dass, wenn es eine Waffe gäbe, die so stark wäre, dass damit schon die Vernichtung der Menschheit vorprogrammiert wäre, dass dann der Krieg von alleine aufhören würde. Ein Gedanke, der dann im Laufe des Kalten Krieges vor dem Hintergrund der sehr realen Atomwaffenbedrohung zwar wieder evident und auch Entscheidungsgrundlage wurde, sich aber nicht gemäß Nobels Vorstellungen im Verschwinden des Krieges an sich bewahrheitete. Bertha von Suttner sprach sich jedenfalls gegen die Entwicklung einer solchen Waffe aus. Sie setzte auf eine entfernt darwinistische, fortschrittsgläubige Idee, der gemäß die Menschheit sich auf natürlich evolutionäre Art und Weise auch moralisch weiterentwickeln würde. Diese Edelmenschen der Zukunft würden dann natürlich auch keinen Krieg mehr führen. Auch diese Vision hat sich leider bis dato nicht erfüllt. Alfred Nobel wurde wenig später vom schwedischen König in seine Heimat berufen und Bertha erhielt ein sehnsuchtsvolles Telegramm von Arthur, kehrte nach Wien zurück und heiratete ihn am 12. Juni 1876 heimlich und gegen den Willen seiner Eltern. Der Junge von Suttner wurde daraufhin von seinen Eltern enterbt und das Ehepaar zog für mehr als 8 Jahre in den Kaukasus nach Georgien. Dort lebten die beiden unter schwierigen finanziellen Umständen von Gelegenheitstätigkeiten. Bertha schlug sich als Sprachlehrerin durch, schrieb Unterhaltungsromane und Übersetzungen. Arthur zeichnete Pläne und Tapetenmuster. Trotz dieser schwierigen Verhältnisse erinnerte sich Bertha von Suttner später an diese als an eine glückliche Zeit. »1877 begann Bertha von Suttner unter einem Pseudonym mit ihrer journalistischen Tätigkeit« und hatte, wie auch ihr Mann, großen Erfolg. Sie schrieb für österreichische Zeitungen Kurzgeschichten und Essays, Arthur verfasste Kriegsberichte und Reisegeschichten. Im Jahre 1885 kehrten sie gemeinsam nach Wien zurück, söhnten sich mit der Familie von Suttner aus und bezogen anschließend das Suttnersche Familienschloss in Hamannsdorf in Niederösterreich. Hier schrieb Bertha von Suttner ihren bedeutendsten Roman »Die Waffen nieder«. Zunächst wanderte das Manuskript von Verleger zu Verleger. Niemand wollte es drucken. 1889 erschien es dann doch und wurde schnell zum Bestseller. »Die Waffen nieder« ist ein klassischer Bildungsroman. Geschrieben in einer klaren und schnörkellosen Prosa, die bis heute gut lesbar ist. Bertha von Suttner beschreibt darin eine selbstbewusste Frau, die mit schlichten Worten erzählt, wie sie zu einer glühenden Pazifistin wurde. Trotz der erfundenen Geschichte ist die Erzählung realistisch. Von Suttner recherchierte und beobachtete scharf. In kritischer Ironie beschrieb sie treffend die Verflechtung von Geschichtsglorifizierung, Heldenpathos und patriotischer Kriegslust einerseits mit Menschenverachtung und dem Ignorieren der Kriegsgräuel andererseits. Vielleicht das beste Beispiel für dieses Phänomen, aber ganz sicher nicht das einzige, ja leider auch lange noch nicht das letzte, ist der große Napoleon, immer noch verehrt als Eroberer und Stratege, der im Gespräch zu Metternich sagte:
Ein Mann wie ich schert sich wenig um das Leben einer Million Menschen. Die Franzosen können sich nicht über mich beklagen. Um sie zu schonen, habe ich die Deutschen und die Polen geopfert. Ich habe in dem Feldzug von Moskau 300.000 Mann verloren. Es waren nicht mehr als 30.000 Franzosen darunter.
Bertha von Suttner schrieb in »Die Waffen nieder«
überhaupt die Geschichte. Die ist, so wie sie der Jugend gelehrt wird, die Hauptquelle der Kriegsbewunderung. Da prägt sich schon dem Kindersinne ein, dass der Herr, der Heerscharen und unaufhörlich Schlachten anordnet, dass diese sozusagen das Vehikel sind, auf welchem die Völkergeschicke durch die Zeiten fortrollen. Dass sie die Erfüllung eines unausweichlichen Naturgesetzes sind und von Zeit zu Zeit kommen müssen, wie Meeresstürme und Erdbeben. Dass wohl Schrecken und Gräuel damit verbunden sind, letztere aber voll aufgewogen werden. Für die Gesamtheit durch die Wichtigkeit der Resultate, für den Einzelnen durch den dabei zu erreichenden Ruhmesglanz oder doch durch das Bewusstsein der erhabensten Pflichterfüllung. Gibt es denn einen schöneren Tod als den auf dem Feld der Ehre? Eine edlere Unsterblichkeit als die des Helden? Das alles geht klar und einhellig aus allen Lehr- und Lesebüchern für den Schulgebrauch hervor, wo nebst der eigentlichen Geschichte, die nur als eine lange Kette von Kriegsereignissen dargestellt wird, auch die verschiedenen Erzählungen und Gedichte immer nur von heldenmütigen Waffentaten zu berichten wissen. Das gehört so zum patriotischen Erziehungssystem.
Auch wenn sich die Textgestaltung in unseren Geschichtsbüchern von der des 19. Jahrhunderts unterscheidet, so müssen wir uns doch die Rolle, die Geschichtsschreibung und Bildungssystem in puncto Friedenserziehung und gesellschaftlicher Aussöhnung spielen, auch heute immer wieder erneut vor Augen führen und die Darstellung von Siegern und Besiegten, von Verbündeten und Feinden in heterogenen, multilingualen Klassen kritisch hinterfragen. So groß der Erfolg von Die Waffen nieder auch war, so fehlte es doch auch nicht an Kritik und Häme. Karl Kraus machte sich über die Friedensbertha lustig, Stefan Zweig argwöhnte, sie mache sich lächerlich mit ihrem Friedensgeschrei als eine Art weiblicher Don Quixote, der vergeblich gegen Windmühlen kämpft, und Rainer Maria Rilke schrieb ein patriotisches Schmähgedicht auf ihren Text.
Die Antwort auf den Ruf »Die Waffen nieder« von Rainer Maria Rilke. Es galt den edlen Männern aller Zeiten als ihres Strebens schönster höchster Lohn, fürs Vaterland zu kämpfen und zu streiten, als ganzer Mann und als getreuer Sohn. Und rief die Not sie alle auf zur Wehre, da fehlte keiner in den wackern Reihen. Sie waren stolz, sich auf dem Feld der Ehre mit Leib und Blut im Vaterland zu weihen. Doch heute sind verhallt die Kampfeslieder, hereinbricht eine neue feige Zeit, erbärmlich murmeln sie, die Waffen nieder, genug, genug, wir wollen keinen Streit. Ist das Volk, das, wenn Geschütze krachten, im Pulverdampf oft frohen Mutes stand und das, stets ungebeugt, in vielen Schlachten der Feinde Scharen siegreich überwand? Ermannet euch, Gefährten, Freunde, Brüder, die ihr doch stets das Vaterland geliebt. Nun merket wohl, es gibt kein Waffen nieder, weil es keinen Frieden ohne Waffen gibt. Drum haltet fest den Säbel in der Rechten, lasst nimmer ihn entsinken eurer Hand und ruft die Not, dann seid ihr bereit zu fechten, bereit zu sterben für das Vaterland.
1891 wurde Bertha von Suttner von der Österreichischen Gesellschaft der Friedensfreunde zur ersten Präsidentin ernannt. In Rom wurde sie anlässlich des Weltfriedenskongresses zur Vizepräsidentin des Internationalen Friedensbüros gewählt und 1892 gründete sie die Deutsche Friedensgesellschaft. In der Folge nahm von Suttner an mehreren internationalen Friedenskongressen teil. 1899 war sie an den Vorbereitungen zur ersten Haager Friedenskonferenz in Den Haag beteiligt. 1902 starb Arthur Gundakar von Suttner in Hamansdorf. Daraufhin musste der Gutshof des Ehepaares Suttner wegen Überschuldung versteigert werden und Bertha von Suttner zog zurück nach Wien, wo sie weiterhin publizierte. Sie bereiste 1904 die Vereinigten Staaten von Amerika. Anlass dazu war der Weltfriedenskongress in Boston. Von Suttner reiste von Stadt zu Stadt und hielt täglich bis zu 3 Vorträge. Sie stieß in den USA auf viel Begeisterung und wurde sogar zu einer Unterredung mit Präsident Theodore Roosevelt ins Weiße Haus geladen. Am 10. Dezember 1905 erhielt Bertha von Suttner den Friedensnobelpreis, den sie am 18. April 1906 in Oslo entgegennahm. 1912 begab sie sich auf eine zweite Amerikareise, die sie als Vortragende von der Ostküste bis zur Westküste in über 50 Städte führte. Am 21. Juni 1914, wenige Wochen vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges, vor dem sie wiederholt gewarnt hatte, erlag Bertha von Suttner einem Krebsleiden. Der österreichische Pazifist, Schriftsteller und Friedensnobelpreisträger Alfred Hermann Fried überlieferte in seinem Nachruf Bertha von Suttners angeblich letzte Worte: Die Waffen nieder, sag's vielen, vielen. Heute bewahren zahlreiche Städte in Österreich und Deutschland durch die Benennung von Schulen, Plätzen und Straßen nach Bertha von Suttner ihr Andenken. Das Porträt Bertha von Suttners ziert die österreichische 2-Euro-Münze und auch mehrere Briefmarken zeigen ihr Antlitz. Bertha von Suttners Friedens- und Abrüstungsforderungen fanden in ganz Europa und in den USA breite gesellschaftliche Resonanz und auch heute noch ist sie eine der berühmten Frauen Österreichs. Und doch muss man sich fragen, was hat sie erreicht? Sie erntete zu ihrer Zeit wohl ebenso viel Spott wie Bewunderung und, was wichtiger erscheint, sie erntete ihn von den Entscheidungsträgern. Unmittelbar nach ihrem Tod brach der Erste Weltkrieg aus und es sollte noch ein weiterer folgen. Die USA selbst stürzten sich noch in zahlreiche Kriege. Korea, Vietnam, der Irak. Und global gesehen scheint überhaupt kein Ende in Sicht zu sein, was die Kriegslust der Menschen angeht. Vom moralisch hochentwickelten Edelmenschen fehlt nach wie vor jede Spur.